Hi, hier ist Marina Besorgs.de, ja auch bekannt als die Marina. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mein Buch gelesen, Die Bossin. Darin beschreibe ich die Ups und Downs meiner Karriere. Über 20 Jahre in der Musikindustrie. Wie habe ich es geschafft? Wie bin ich mit Rückschlägen umgegangen? Und oft werde ich gefragt, how did you do it? Und oft ist meine Antwort, keine Ahnung. Did I do it? Doch in diesem Podcast geht es gar nicht um mich. Es geht um meine Gäste, die ich fragen möchte. Wie habt ihr es geschafft? Wie seid ihr mit Rückschlägen umgegangen? Was sind eure Tipps? Und was habt ihr manifestiert für eure Karrieren? Willkommen bei I Did It, dem Podcast, der genau nachfragt, how did you do it? Und heute zu Gast Elif. Sie ist die Queen des deutschen Darkpops, Wegbereiterin für Künstlerinnen wie Ayliva und Lyn und eine der ersten Stimmen im deutschen Popbusiness mit Migrationshintergrund. Mit Songs wie Baba und Alles Halal hat sie eine ganze Community geprägt. 2013 erschien ihr Debütalbum Unter meiner Haut. Ihre letzten beiden Alben landeten in den Top 10 und aktuell ist sie wieder im Studio. Sie gehört nicht nur zu einem meiner Lieblingskünstlerinnen, sondern spricht wie ich selbst auch offen über mentale Gesundheit und Depression. Ich bewundere vor allem ihren langen Atem in dieser Industrie. Und heute stelle ich ihr diese Frage. How did you do it, Elif? Willkommen in meinem Podcast. Elif, magst du dich nochmal vorstellen für die, die dich nicht kennen? Wahrscheinlich wenige, aber trotzdem.
Hallo Marina erstmal. Ich freue mich so doll, dich zu sehen. Ich freue mich auch unglaublich, hier bei deinem Podcast dabei zu sein. Und was für ein schönes Topic das ist, weil ja man nicht oft die Möglichkeit bekommt, wirklich so gefragt zu werden. Aber erstmal zu mir. Ich bin Elif, ich komme aus Berlin. Ich bin Musikerin, Sängerin, Songwriterin und mache das bis heute einfach mit Leidenschaft.
Und schon so lange.
Genau. Es gibt nichts, für was ich mehr gebrannt habe, als für die Musik. Das ist so krass. Immer noch.
Total. Und wir wollen ja offen in diesem Podcast sein und wir lügen ja auch nicht. Elif und ich, also ich bin nicht nur ein Fan von Elif, sondern tatsächlich hatte ich schon oft das Vergnügen, sie bei ihren Albumkampagnen zu begleiten. Also ich bin ihre PR-Frau und tatsächlich auch schon seit dem ersten Album.
Ja.
So lang.
Krass.
Ja.
Du hast mir wirklich echt gut geholfen. Ich finde, du hast mich wirklich, wirklich kompetent beraten.
Oh, das freut mich doch.
Das muss man einmal wirklich sagen. Also man arbeitet immer wieder mit Menschen zusammen, aber du weißt, was du tust. Das ist voll schön und auch ein Privileg, mit dir zu arbeiten, weil man mittlerweile weiß, dass du nur noch mit Leuten arbeitest, auf die du selber Bock hast. Und es freut mich, dass du an diesem Punkt bist, auch in deiner Karriere, dass du das auch so machen kannst und dass ich ein Teil davon sein kann.
Also erstmal vielen, vielen Dank. Und da sind wir ja auch schon an einem Punkt. Du sagst, ich bin an einem Punkt an meiner Karriere, wo ich mir das aussuchen kann. Bist du auch an einem Punkt an deiner Karriere, wo du viel mehr Entscheidungen für dich treffen kannst und ganz klar sagen kannst, was du möchtest und was du nicht möchtest?
Ich würde sagen ja, aber es fängt auch damit an, dass man die Entscheidung trifft, dass man das so macht. Weil es ist okay, am Anfang erstmal alle Formate mitzunehmen. Es geht ja auch darum, dass die Leute einen kennenlernen, dass sie einen einfach immer wieder sehen und dass man sich halt eben zeigt. Aber ich bin auch an einem Punkt, wo ich sage, ich würde auch nicht mehr alles machen. Und das liegt einfach auch daran, dass mir meine Zeit zu kostbar ist. Ich will nur noch das machen, auf was ich Bock habe, in jeglicher Hinsicht. Und ich hoffe, dass ich das so weiter durchziehen kann. Weil es ist manchmal auch besser umsetzbar und manchmal eben auch nicht. Also ich denke, dass ich das eventuell in der Zukunft sogar ein bisschen mischen kann. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, nur noch das, auf was ich Bock habe.
Und würdest du sagen, dass das für dich schon so dieser Begriff I did it ausmacht? Also I did it ist, ich lebe von der Musik und ich kann Entscheidungen treffen, die für mich und meine Karriere wichtig sind. Würdest du das so benennen?
Ja, schon. Ich habe so, ich bin sehr bescheiden. Ich habe immer das Gefühl, dass ich mehr machen kann, dass meine Musik steht im Vordergrund. Nicht jetzt irgendwie so das Bekanntsein oder ich will immer den besten Song schreiben. Und jetzt aktuell bin ich ja auch im Studio und irgendwie habe ich das Gefühl, ich schreibe mein Debütalbum, obwohl ich mein fünftes Studioalbum schreibe. Und das ist eine interessante Energie, weil man sich halt immer wieder erneuert und jetzt irgendwie auch eine neue Phase für mich beginnt, wo ich meine alte Haut so zurücklasse und was Neues starte. Und du sagst Dekaden dazu, du hast schon mehrere Dekaden durch. Ich sag, ich lebe meinen dritten Frühling oder möchte meinen dritten Frühling leben. Deshalb fühle ich mich voll auf den Newcomer. Das klingt total doof, aber irgendwie pusht es mich auch voll. Und deshalb dieses I-did-it-Moment habe ich manchmal. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, letztens bin ich einfach auf ein Festival geflogen, habe mir die Flüge gebucht und konnte einfach, also musste irgendwie jetzt nicht auf mein Konto gucken, sage ich mal. Da fällt mir das schon auf, dass ich denke, okay, ich hab's schon geschafft. Ja.
Das ist krass, weil, also klar, du bist ja bescheiden, aber manchmal stellst du dir die Frage oder ich stelle mir oft die Frage, und wir hatten das jetzt gerade, als ich vor kurzem die Shirin David-Doku geguckt habe und mir auch die Kritik dazu durchgelesen habe, dass Menschen gesagt haben, ah, sie ist so reich und sie hat ja alles, das ist... sie darf gar keine Zweifel haben. Mhm. Und ich habe dazu was geschrieben und gesagt, ich glaube, egal in welcher Position du im Leben bist, ob du viel Geld hast, wenig Geld hast, einen guten Rückhalt, wenig, ich glaube, wir können alle mit demselben Gefühl schlafen gehen. Und zwar dem, was mich oft beschäftigt ist, dass ich halt nicht sagen kann, I did it. Glaubst du, es ist für uns als Frauen oder als Frauen mit Migrationshintergrund oder warum auch immer vielleicht bei uns schwieriger, dass wir über uns selbst sagen können, so, ach, guck mal, ich hab's geschafft?
Ich glaube, es ist Typsache zu sagen, ich hab's geschafft. Ich glaube, es hat was mit dem Mindset zu tun. Also meine beiden Eltern sind nicht selbstständig, die haben nicht diesen Druck, den ich habe. Die sind, also ich komme wirklich aus einer Arbeiterfamilie und da wird jeder Cent umgedreht. Und wenn ich dann irgendwie ja mir was, eine große Wohnung jetzt holen will, was ich getan habe, dann ist es gleich so, oh mein Gott, wie kannst du das machen und dies und das. Und das ist einfach so ein anderes Mindset dahinter. Und ich finde, aus dem Mindset, ich sag mal so Hartz-IV-Mindset zu einem Business-Mindset zu kommen, das ist so die Schwierigkeit. Das muss man erstmal hinbekommen. Und ganz kurz zu Shirin David, ich finde das so unsensibel von den Leuten zu sagen, ja, die hat doch alles, wieso ist sie so drauf? Jeder Mensch hat einen anderen Druck und vor allem sie halt jemand, der auch also abliefern möchte und wirklich Qualität liefern möchte, und das tut sie auch. Warum darf sie das nicht empfinden? Warum darf sie keinen Druck empfinden? Warum darf sie auch überfordert sein?
Absolut.
Und trotzdem abliefern? Wie oft war ich selber in dieser Situation, wo ich dachte, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, und dann hat man es getan. Und das ist aber eine Sache, die ich in meinem Job auch sehr mag. Man kommt oft in Situationen, die man das erste Mal macht, und dann schafft man es auch. Dann kann man auch sagen, I did it. So.
Absolut.
Das ist irgendwie, mir macht das Spaß. Und ich glaube, sie würde nicht weiter in der Musikindustrie bleiben, wenn sie nicht irgendwie auch Spaß machen würde.
Ich glaube auch, ihr lebt, also eure Musik und eure Karrieren oder euer Erfolg hat ja auch viel damit zu tun, also besonders bei dir würde ich sagen, dass es viel damit zu tun hat, wie authentisch deine Musik ist und wie autobiografisch deine Musik ist. Mhm. Und dazu gehört halt auch, dass man auch mal schlechte Zeiten durchlebt und die dann in der Musik verarbeitet. Also ich glaube, es ist, was du gerade gesagt hast, super unsensibel zu sagen, nur weil du eine Künstlerin bist und vielleicht mehr Geld hast oder andere Dinge, quasi privilegierter in deren Augen. Und das checke ich natürlich schon, dass man sagt, hey, wenn du hast mehr Geld, du kannst vielleicht schneller in den Urlaub fahren, wenn es dir schlecht geht.
Aber du kannst ja
trotzdem Angst empfinden.
Aber dieses Erfolgreichsein, ne, das hat mir niemand geschenkt. Ich habe es mir hart erarbeitet. Also ich bin reingekommen 2010, als ich 17 war. Oder 2009 war ich bei Popstars. 2010 habe ich meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben, den meine Eltern auch mit unterschrieben haben bei Universal. Und ich habe hart gearbeitet. Also ich habe eigentlich mein Leben lang durchgearbeitet. Ich habe gar keine so Partyphase oder so. Und jetzt, heute bin ich 33. Und durchgeackert, und dieser Erfolg kommt nicht einfach von irgendwo, sondern weil ich einfach immer weitergemacht habe und eben halt Höhen und Tiefen mitgenommen habe. Und warum gehen die Leute eigentlich auch immer davon aus, dass alles immer gut läuft? Es ist doch wichtig, das Leben besteht doch aus guten Momenten, schlechten Momenten, weiß ich nicht, dann spürt man mal Neid, mal Eifersucht. Also alle Emotionen haben eine Berechtigung. Und ich finde es irgendwie komisch, wenn man immer nur darauf erwartet, dass Leute, dass einem immer gut geht, und vor allem in unserer Branche, also dass so viel Druck drauf ist, doch normal, dass man mal eben überfordert ist oder ja mit neuen Situationen klarkommen muss. Allein wenn du aus so einer, ich sag mal, Hartz IV kommst und dann eben wächst, da sind ja auch finanzielle Herausforderungen, alles Mögliche, auch das Bekanntsein und so. Man muss doch erstmal damit klarkommen.
Absolut. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich ganz oft anspreche. Ich glaube, Menschen wissen ganz selten, was man eigentlich alles aufgeben muss dafür. Gerade bei dir weiß ich oder weiß man ja auch, wie hart du dafür kämpfen musstest, überhaupt diese Karriere zu haben. Mhm. Was für einen langen Atem du mitgebracht hast. Und dass du, und das finde ich auch ganz toll, weil du vorhin gesagt hast, das ist für mich wie so, ich fühle mich gerade wie so ein Newcomer und das brauche ich. Wie hungrig du bei jeder neuen Herausforderung warst. Aber was die Menschen, glaube ich, manchmal vergessen ist, wie unmenschlich das auch alles sein kann. Also so sehr es auch Spaß macht, Musik zu machen im Studio und zu denken, oh, ich habe so einen geilen Song gemacht und diese Sessions mit den Produzentinnen, was Leute manchmal aber nicht checken, und das ist natürlich heute ein bisschen anders als früher, wenn man dann mit der Musik zu seinem Label gegangen ist, wie stark es dann aber auch manchmal so ist, als würdest du einfach nur Zahlen sein. Weißt du, das sind jetzt die Hits, das brauchen wir von dir, Elif. Und dieser Druck, den man dann hat, auch erfolgreich bleiben zu müssen, immer den nächsten Hit zu machen oder mach mal so wie Baba oder mach mal nochmal alles halal oder du weißt, was ich meine. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig und das wollen Menschen auch manchmal nicht sehen. Und ich verstehe auch, dass man vielleicht auch als Künstlerin oder als Künstler gesagt, ich möchte es auch nicht ständig sagen oder ich möchte auch nicht ständig drüber reden. Aber das hast du ja in letzter Zeit auch gemacht und du hast auch deine Ups und Downs gezeigt und gesagt, ey, ich bin einfach nur ein Mensch und weil meine Musik so autobiografisch ist und weil ich so authentisch in meiner Musik bin, zeige ich euch jetzt auch, dass es auch unterschiedliche Ebenen zu mir gibt. Du bist ja auch als Persönlichkeit, hast du ja auch Facetten. Jetzt würde mich mal interessieren, hättest du dich das auch getraut, vor ein paar Jahren so ehrlich zu sein und mit der Öffentlichkeit Dinge zu teilen oder hattest du früher in der Industrie das Gefühl, ich darf keine Schwächen zeigen?
Ich habe mich eigentlich schon immer getraut, Schwächen zu zeigen, aber jetzt fällt es mir, ich bin erstmal durch eine Krise gegangen, ich bin ja jetzt durch eine Depression gegangen und bin jetzt in der Phase danach und die hat mich richtig gebrochen. Also die, weil du meintest, Elif, du hast so viel gekämpft und ich möchte nicht mehr kämpfen. Ich möchte einfach nur so sein, wie ich bin, weil ich auch das Gefühl habe, dass alles, was ich jetzt mache, auch besser ist. Also meine Songs werden besser, einfach weil man einfach so wieder an seinem Kern angekommen ist. Und man muss nicht stark sein die ganze Zeit oder so einen Hit schreiben wollen. Man muss einfach man selbst sein. Und dann ist das schon ein Hit. Also ihr wisst, ihr kennt diese Songs, die einfach so authentisch sind, sei es von Paschanim oder von Shireen oder von, keine Ahnung, von, es gibt so viele Künstler. Die kommen einfach aus einem raus und dann ist es der Künstler. Und ich glaube, ich habe mich so ein bisschen verloren, weil ich halt so viele Meinungen hatte. Aber auch das ist okay, das gehört nämlich auch zum Weg dazu. Es ist normal, wenn man seine erste Platte macht, dass man da voll bei sich ist und dann hat man halt all diese Herausforderungen, Öffentlichkeit, Label, dann weiß man nicht, wem man glauben soll, wann nicht. Und irgendwann findet man wieder zurück zu seinem Bauchgefühl. Und da bin ich wieder. Und ich würde aber nicht sagen, dass alles, was ich gemacht habe, nicht authentisch ist, sondern that's the way. So. Und aber bei wem man es halt so krass sieht, ist halt Justin Bieber und Miley Cyrus. Mhm. Da sieht man das total. Mhm. Also die haben ja auch angefangen und dann haben die sich, ich finde, bei den Alben von denen hat man sich so ein bisschen verloren. Und jetzt, als ich Justin jetzt beim Coachella gesehen habe, war ich so, er hat nicht performt, er hat sich gezeigt.
Ja, ich glaube, es ist, ich weiß nicht, ich hatte mal so eine ganz lustige Diskussion mit Freundinnen über Justin Timberlake und Justin Bieber, dass ich gesagt habe, es tut mir bei Justin Timberlake immer so leid, dass er so die letzten beiden Alben damit seine Fans nicht mehr so überzeugen konnte. Für mich gibt es auf beiden Alben so ein, zwei Songs, die outstanding sind. Aber natürlich will ich auch beim Konzert die alten Songs hören. Mhm. Obviously. I'm not gonna lie. Und bei Justin Bieber, ich vergesse ganz oft, dass es nach Baby und Sorry und so noch Musik gab. Und als ich jetzt diesen Coachella-Auftritt gesehen habe, habe ich gedacht, oh wow, hast du dazwischen was gemacht? Hast du Musik gemacht dazwischen? Ich kann mich ja gar nichts erinnern. Und das ist etwas, was ich habe ja die ersten Alben so von Justin Bieber und Miley Cyrus und so die Disney Stars damals auch noch PR-mäßig begleitet. Und wenn ich so zurückblicke, dann weiß ich genau, was du meinst. Ich glaube, grundlegend war das so eine Maschinerie. Weißt du, dass der, wenn die Leute heutzutage sagen, ja, die Musikindustrie, alles ist so vorgeschrieben und du kommst in so ein Label und dann so, das war in den 90ern und so, oder Anfang 2000er war das schon noch krass. Ne? Also ich kann mich auch erinnern.
Aber international mehr.
Internet, aber auch in Deutschland.
Aber ich finde, deutsche Künstler sind alle schon ziemlich authentisch.
Total. Also es hat nicht funktioniert.
Ja, genau.
Es hat in Deutschland einfach nicht funktioniert. Ja. Man hat es trotzdem versucht, aber es hat halt nicht funktioniert. Weil wir auch einfach, ich glaube, einen ganz anderen Markt haben dafür oder so.
Ja.
Aber da war es schon so, dass Leute irgendwie gesagt haben, so ey, lass mal einen Skandal entwickeln oder Fake-Beziehungen und so, das gab es schon.
Das gibt's jetzt im Reality, würde ich sagen.
Das gibt's jetzt im Reality, die sind jetzt angekommen, wo wir 2003 waren. Aber was es auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht so gab, war so der Mut, den Künstlerinnen heutzutage haben, auch mit ihrer Musik. Und dennoch finde ich, den hattest du mit deinen Songs, weil du auch gerade gesagt hast, diesen Song, der authentisch ist und mit dem man resignated, ich habe hier nämlich auf meiner Moderationskarte zu stehen, so, dass ich dir mitgeben möchte, was ich an deiner Geschichte oder an dir bewundere. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Dinge, aber eine Sache ist halt ganz arg in meinem Kopf immer, und zwar Songs wie Baba oder Als ich fortging oder auch Alles Halal oder auch fast auf jedem deiner Alben hast du Songs gemacht, wo ich einmal das Gefühl hatte, und ich habe es dir auch schon mal gesagt, so, beobachtest du mich? Bist du in meinem Kopf? Wie kann es sein, dass du Songs so krass schreibst, die ich zu 150% fühlen kann? In jeder Lebenslage, in der ich bin, kommst du mit Musik um die Ecke und ich fühle sie. Und ich bin ja nicht allein damit. Und ich finde, einige dieser Songs hatten ja einfach auch oder waren auch mutig. Besonders Alles Halal. Und hat sich darin was verändert, dass du vielleicht im Songwriting-Prozess früher noch drüber nachgedacht hast, was darf ich sagen, und heute einfach sagst, ist mir alles egal, ich bin einfach ehrlich?
Also heute ist es schon so, dass ich sage, mir ist alles egal, ich bin ehrlich. Es gibt ein paar Themen, die ich einfach für mich behalte, natürlich, aber es gibt sehr viele Themen, über die ich sprechen will. Und mein Warum als Künstlerin, ich erinnere mich noch, als ich 14 war, ich habe immer mit der Gitarre gespielt, vorm Fernseher habe ich geübt, damit ich nicht auf die Akkorde gucke. Jetzt kann ich halt spielen, ohne auf meine Finger zu gucken, sage ich mal. Ich wollte immer die Wahrheit sagen, weil in meiner Familie war es so, dass man immer alles so unterm Teppich gekehrt hat. Also alle emotionalen Themen, alles Wichtige wurde nie richtig angesprochen. Und ich bin selber jetzt Tante geworden und habe jetzt Nichten und so, und ich denke mir so, boah, krass, wenn ich meine Nichten so behandeln würde, wie ich zu Hause behandelt worden bin, das ist einfach, das war nicht cool. Und ich habe einen ganz, ganz tiefen Drang entwickelt, alles zu sagen. Und ich habe letztens auch zu meiner Schwester gesagt, Edda, ich schreibe ein neues Album. Ich muss wieder das tun, was eine Elif tun muss.
Ja, Mann.
Ich merke jetzt aber mit 33, weil auf jedem Album gab es immer so Highlight-Songs bei mir. Baba, Alles Halal, das waren so wirklich, die kann ich auch nicht reproduzieren. Die sind wirklich echt und wahr. Habe auch lange an denen geschrieben, weil die brauchten einfach, bis sie mussten so reifen, mhm, wie ein gutes Bild. Ich glaube, ich habe mich ganz viel abgelenkt mit Liebesgeschichten. Auf meinen Alben gibt es ganz viele Liebesgeschichten. Und ich habe immer vom wesentlichen Thema abgelenkt. Und das habe ich jetzt für diese Zeit in meinem Leben sehr krass erkannt. Und versuche im Studio wirklich mal über mich zu reden. Mhm. Also so, und was mich wirklich beschäftigt, weil ich glaube, es ist einfach, sich in anderen Themen zu verlieren, um vom eigentlichen Thema abzulenken. Nicht, dass Liebeslieder nicht gut sind. Ich liebe Liebessongs. Aber für die jetzige Phase meiner Karriere ist es super wichtig, dass ich noch mehr eben über mich spreche. Und das versuche ich.
Über sich selbst sprechen oder auch das, was du gerade beschreibst.
Und eben auch, also ich will sagen, über mich sprechen, aber irgendwie auch dann für andere sprechen. Weil
ja, klar.
Ich schreibe etwas über mich und du siehst dich darin.
Voll.
Das finde ich so schön, weil ich fühle mich dann auch nicht alleine damit. Ich möchte noch eine Sache sagen. Du meintest zu mir, wann hast du den Moment gehabt, you did it?
Ja.
Jetzt ist mir das eingefallen.
Bitte.
Und zwar, als ich 2020 das erste Mal im KDW war.
Mhm.
Ich habe mich sonst nie getraut, da reinzugehen, weil ich es mir nicht leisten konnte. Und dann bin ich da reingegangen und dann habe ich so eine Dior-Tasche gesehen und habe gesagt, irgendwann kaufe ich die selber. Und da habe ich sie auch gekauft und ich schwöre, ich hatte die nur zweimal an. Aber das war so ein kleiner Moment von I did it. Irgendwie.
Und ich kann das total nachvollziehen.
Weil man ist nie reingegangen. Man wusste so, man kann sich das nicht leisten. Jetzt, wenn man reingeht, da gibt's alle möglichen Marken. Es gibt's von super teuer bis auch günstig. Ja. Aber
das ist so witzig, weil eine kleine Anekdote. Ich habe immer zu meinem Mann gesagt, irgendwann gehe ich ins KDW und dann kaufe ich mir eine Tasche. Weil ich liebe Taschen und ich kaufe sie nur Vintage auf dem Flohmarkt, weil ich sie mir nicht leisten kann.
Auch
und,
geil.
Ja, total. Aber irgendwann war ich so, und let's do this. Und dann sind wir so reingestapft. Und dann habe ich mich aber dabei erwischt, wie ich das nicht kann. Und dann habe ich mir von Fendi so ein kleines Portemonnaie gekauft, damit ich irgendwas kaufen kann und so eine kleine KDW-Tüte habe. Aber das ist total interessant, weil ich finde das, was du auch gerade gesagt hast, ich hatte sie dann nur zweimal an. Ich glaube auch Erfolg, wie man Erfolg definiert, verändert sich über die Zeit. Und somit auch wahrscheinlich dieses I did it. Ja. Aber eine Sache finde ich darin so interessant bei dir, weil ich glaube, womit ich mich sehr oft beschäftige und was, glaube ich, ganz schwierig für mich manchmal ist, ist genau dieser Moment zu sagen, ich habe es geschafft, ich habe ein Buch veröffentlicht, ich bin seit über 20 Jahren in der Musikindustrie tätig, aber als ich in die Musikindustrie gekommen bin, gab es keine Marina. Und auch so, wie ich bin mit meiner großen Fresse und meiner Authentizität und so, bin ich natürlich besonders am Anfang angeeckt. Jetzt sind so viele tolle junge Menschen in dieser Industrie und du bist nicht mehr alleine, aber früher war das anders.
Ich erinnere mich, dass es keine Marina gab.
Ja.
Ich erinnere mich an diese Momente. Weil das ist auch, also weil wir auch zusammen gearbeitet haben und hoffentlich auch in Zukunft arbeiten werden. Als du bei mir in ein Team reingekommen bist, habe ich mir nämlich auch gedacht, krass, es gibt jemanden, mit dem ich über solche Themen sprechen kann und jemand, der das versteht und weiß, wie man das halt auch nach außen bringt. Und auch unsere Gespräche haben mich unglaublich inspiriert, einfach wie, ja, wie man das Ganze angeht. Und du hast mir so gefehlt am Anfang, die ersten beiden Alben.
Und das ist witzig, es gab mich da schon, aber ich wurde einfach, das war so am Anfang, also das kann man sich nicht so gut heutzutage vorstellen, aber wenn du PR gemacht hast, besonders Online-PR, dann hattest du gar nichts mit dem Künstler zu tun. Und als junge Frau habe ich mich nicht getraut zu sagen, ich kann nicht für dich arbeiten, wenn ich nicht vor dir sitze, weil ich bin dein verlängerter Arm nach außen und ich muss deine Geschichte erzählen, ich kann dir keine Geschichte draufpacken sozusagen. Und das hat sich über die Jahre verändert. Und es war witzig, als wir uns dann das erste Mal so wirklich gegenüber saßen und gearbeitet haben. Ich hatte ja schon längst deine Sachen promotet, aber nie wirklich mit dir persönlich darüber sprechen können.
Wie absurd, ne?
Total absurd.
Warum? Also du hast Sachen promotet und du hast noch nicht mal mit dem Künstler gesprochen. Es ist doch einfach eigentlich voll dumm.
Voll. Auch. Und weißt du, was witzig ist? Das Einzige, auf was man mich so losgelassen hat, und es ist einfach wirklich die Wahrheit, waren halt Rapper. Da hat man gedacht, ja, die ist halt auch so ein kleines Gossenkind, die können wir zusammenpacken so.
Okay. Aber du bist auch so eine Lady, finde ich.
Ey, das hat wirklich Spaß gemacht.
Wir haben beides.
Ja, wirklich. Also alles gut, alles richtig gemacht. Aber warum ich darauf komme, ist, ich frage mich bei dir ganz oft, wie war das für dich? Ich finde, es gab vor Elif keine Elif.
Mhm, ja. Und, deshalb wollte ich Elif sein.
Genau.
Ja.
Und dann aber so reinzukommen und auch, ne, vergleicht man sich mit anderen? Hat man das Gefühl, gehöre ich überhaupt rein? Mhm. Du kommst aus anderen Verhältnissen. Du musst es ganz anders dafür kämpfen, das machen zu können, was du tust. Hattest du am Anfang, oder nicht die Sorge, aber war das schwierig für dich, so ein Alleinstellungsmerkmal zu haben? Oder war das eher toll, so ein Alleinstellungsmerkmal zu haben? Weil ich finde, heutzutage kannst du dir die Künstlerin angucken und es gibt so von allem ein bisschen was und dann haben die auch so Ähnlichkeiten und es gibt einfach mehr. Aber es gab einfach keine Elif.
Mhm.
Wie war das für dich?
Es war eine sehr interessante Zeit. Ich weiß noch, als ich mein erstes Album veröffentlicht habe, es war ja noch nicht mal so, dass es Hürden gab eben im Businessbereich. Also ich habe meine Sachen gemacht, aber es gab dann auch Momente, wo ich dachte, warum arbeiten die Leute nicht? Warum arbeiten die das nicht weiter? Wie kriege ich es hin, als junge Frau die Leute zu motivieren, dass sie das tun? Und man ist halt 20 Jahre alt und will dann ein Businessgespräch führen, weiß gar nicht, wie es funktioniert. Und irgendwie nach dem Release deines Songs wird es halt einfach nicht weitergearbeitet. Und das war ein sehr schwieriger Moment für mich, weil ich dachte so, ey, ich würde eigentlich gerne, weil das ist ja auch mein Brot sozusagen, ich habe mich dafür entschieden, das hauptberuflich zu machen. Warum wird das nicht gemacht? Und das hat mich auf jeden Fall, das war schwierig, bis ich dann irgendwann verstanden habe, okay, man muss einfach alles selber in die Hand nehmen. Und dann wieder verstanden habe jetzt, dass man nicht alles selber machen muss. Also beruflich gab es da Hürden und aber auch privat eben auch. Also ich habe mich ja entschieden, Musik zu machen und das hat meinen Eltern halt gar nicht gefallen, vor allem meinem Vater nicht. Und dann habe ich auch 2 Jahre lang nicht mit ihm gesprochen oder er eben nicht mit mir. Mhm. Und Ich bin den ganzen Weg alleine gegangen. Ich glaube, da wären viele auch schon eingeknickt. Und wenn ich so andere Leute sehe, die einfach so supported werden von ihrer Familie, denke ich mir so, krass, ich habe eigentlich nichts falsch gemacht. Ich habe nur in ihren Augen vielleicht was falsch gemacht, weil vielleicht hatten sie Angst, dass ich zu viel in der Öffentlichkeit über sie erzähle. Oder dass ich mich jetzt, mein Vater hat immer Angst, dass ich mich für einen Playboy ausziehe. Mhm. Also dass er denkt immer, Öffentlichkeit ist gleich Playboy. Weil man muss sagen auch, die türkischen Stars, also die Frauen in der Türkei, die sind auch alle viel freizügiger. Ich bin auch schon ein bisschen echt freizügig unterwegs. Aber der hat immer gedacht, ich ziehe mich komplett aus. Das war so seine größte Angst und was die anderen Leute denken.
Ja.
Und deshalb hatte ich vor lange keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern. Und dann hat meine Mutter mir dabei geholfen, dass ich wieder mit meinem Papa rede. Und allein diese Dinge auch mitzumachen, das war eigentlich schwer. Es wäre viel einfacher gewesen, hätte ich die ganze Zeit einen Support bekommen. Und ich muss auch sagen, dass ich heute den auch nicht so, ich würde sagen, schon ein bisschen bekomme. Also ich habe Respekt. Aber ist es nicht so, dass sie das richtig gut finden, was ich mache? Und ich habe das auch akzeptiert, dass ich nicht mehr erwarte, dass jemand aus meiner Familie zu meinen Konzerten kommt.
Voll,
und so.
Du kannst nicht jeden glücklich machen. Ne? Also ich kann es total nachempfinden. Also mein Vater ist ja früh verstorben vor meiner Karriere. Aber also es gibt heutzutage gibt es so TikTok-Comedy darüber, aber es ist tatsächlich wahr. So, was du deinem Vater sagst und was er wirklich hört, wenn du sagst, ey, ich muss kurz zu Karstadt Stifte kaufen und er denkt, die geht jetzt im Minirock und trifft sich mit einem Dude so. Also diese, das war schon absurd. Aber ich glaube, was du gerade beschreibst, kann ich natürlich total nachvollziehen. Es war auch sehr schwer, die ersten Jahre für mich so ein Doppelleben zu führen. Ne? Man hat so das Gefühl, und als ich das Buch geschrieben habe, habe ich auch ganz oft in Interviews gesagt, ich hätte es wahrscheinlich nicht schreiben können, wenn sie noch am Leben wären, weil dieses Doppelleben einfach total schwer zu erklären ist. Ne? Und gerade bei dir, du stehst auf einer Bühne und dann bist du bei so krassen Awardshows und schreibst so große Hits und jeder kennt dich.
Ich lebe in einem Riesenspagat.
Genau, aber also zu Hause ist es halt, ne, es ist so ein Doppelleben und diese Belastung, ich kann mir sehr gut vorstellen, weil ich da selber durch habe, wie das für dich war. Aber
weißt du was, ich habe so, guck mal, ich habe früher immer gedacht, alles ist schwarz-weiß. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Klamotte trage, dann kann ich nicht so, kann ich nicht gläubig sein oder so zum Beispiel, ne? Und ich bin so, das Leben ist nicht schwarz-weiß und ich, mein Charakter ist auch nicht so. Und ich habe das schon für mich probiert, nur das eine zu sein, das andere nicht, dann akzeptieren die das nicht, dann wende ich mich ab. Aber das, all das bin ich nicht. Das hat so viele Nuancen. Du kannst alles sein. Du kannst, ich sag jetzt mal, Türkin sein in Deutschland, weil das ist ja auch mal so, du bist eine Türkin, warum machst du das? Kannst du mit Latex-Leggings anziehen, kannst trotzdem persönlich mit deinen Eltern sein. Die können das trotzdem nicht gut finden. Also alles kann gleichzeitig existieren. Ist schwieriger, aber ist es möglich. Und diesen Prozess, den du auch durch hast, du hast ja dein Buch geschrieben, hast ja gesagt, wenn deine Eltern am Leben wären, hättest du es vielleicht nicht geschafft. Mhm. Finde ich voll die krasse Aussage, by the way. Verstehe ich aber total, weil du wirst schon deine Gründe haben. Mhm. Aber ich finde das irgendwie auch ein Abnabelungsprozess, den man einmal in seinem Leben durchmachen muss. Und den schafft nicht jeder. Die meisten Leute bleiben dort, von wo sie kommen. Also egal, wie das aussieht. Bei immer ganz nah an ihren Eltern dran und so weiter. Und ich finde, dass du es geschafft hast, eine eigenständige Person zu werden. Im Businessbereich, als Privatperson. Und ich würde von mir behaupten, dass ich das auch geschafft habe. Da muss man aber durch. Und das ist manchmal auch nicht so ein schöner Weg, weil man damit sehr viele Leute verletzt.
Absolut.
Aber dass man die verletzt, hat was mit denen zu tun und nicht mit dir.
Absolut. Und das zu lernen, ist halt auch super schwierig. Ich glaube, der Grund, warum ich immer sage, ich hätte es nicht geschrieben, wenn sie noch am Leben wären, ist, weil niemand möchte, ehrlich gesagt, über sich selber so hässliche Geschichten lesen, aber die leider wahr sind. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das, was du auch gerade beschreibst, ist dieser Prozess zu verstehen, und das hat bei mir lange gedauert und es würde mich interessieren, wie es bei dir ist oder bei dir war, ich kann nicht jedem alles recht machen, ich kann nicht jedem gefallen und ich muss meine eigene Stimme finden und das, glaube ich, ist der schwerste Weg dahin und mich würde interessieren, ob das bei dir beruflich auch etwas mit dir gemacht hat, sozusagen dieses ich muss meine Stimme finden, weil ich muss nicht jedem gefallen. Hattest du am Anfang deiner Karriere oder vielleicht bis wann war das so oder vielleicht gar nicht, dass du dieses, ich muss den Leuten gefallen und sie müssen mich mögen, damit ich erfolgreich bin. Hattest du das oder bist du von Anfang an, hattest du deine Selbstsicherheit, wenn es um deine Musik und das und deine Vision ging?
Ich hatte das so phasenweise. Es gab schon Momente, wo ich eher so immer wollte, dass ich Leuten gefalle. Aber das waren die Momente, wo ich mich am meisten von mir selbst entfernt habe. Und immer, wenn ich gesagt habe, ey, ich möchte eben nicht jedem gefallen, habe ich die besten Songs geschrieben, war ich am authentischsten. Und auch, ich habe jetzt heute so ein Jogger-Anzug, also so, ich weiß nicht, was das ist, so ein Tech, also eigentlich ist das so ein Laufoberteil. Weißt du, früher hätte ich jetzt voll geguckt, oh, ich style mich voll und so. Und dann dachte ich so, heute dachte ich so, wie fühle ich mich heute? Mhm. Wie will ich hingehen? Ich liebe es, top gestylt irgendwo hinzugehen. Aber ich habe das die letzten Jahre gemacht und ich habe mich irgendwie so voll verloren darin. Ich habe mir so einen goldenen Käfig damit gebaut. Ich weiß, es ist so eine Kleinigkeit, aber als Frau denkst du dir schon so, oh, wie ziehe ich mich an?
100%.
Wie soll meine Marke wirken? Wie soll ich wirken? Dies, das. Weißt du, wie egal mir das geworden ist? Weißt du, wie egal mir das... Also in dieser Phase meines Künstlerseins, ich werde immer noch top geil aussehen. aber ich mache jetzt das, ich mache nur noch, auf was ich Bock habe. Und am Ende machen wir Musik und es geht um die Emotionen. Man darf das nicht vergessen. Das geht um die Emotion. Du kannst auch, klar spielt die Verpackung eine Rolle, aber wenn du es geil machst, wenn du es geil singst, ich bin dafür angetreten und nicht halt, um ein Model zu sein.
Voll, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, was man uns so beigebracht hat. Also du musst das Full Package sein und es muss immer alles perfekt sein. Und ich glaube, das hat sich aber über die Jahre verändert und das gefällt mir auch an der neuen Generation oder auch wie TikTok funktioniert oder so. Unperfectionism is back, so, ne? Es ist, du musst nicht mehr perfekt sein. Niemand will mehr perfekt. Menschen wollen Nahbarkeit. Darüber habe ich mir nämlich letztens auch Gedanken gemacht. Ich glaube, dieses Leute wollen Nahbarkeit ist auch für Künstlerinnen wie dich einfach so gut.
Vor allem ich will einfach echt sein.
Genau, weil du echt bist.
Ja.
Auch in der Art und Weise, wie du deine Songs schreibst. Und was würdest du sagen, ist für dich heutzutage leichter in der Vermarktung deiner Musik? Also worin erkennst du am meisten, dass es für dich leichter geworden ist, auch eigene Entscheidungen zu treffen und zu sagen, so machen wir es oder ich mache das jetzt einfach auf TikTok, so wie ich will oder so. In welchen Momenten merkst du am meisten, dass es für dich einfacher geworden ist?
Ich merke vor allem im Studio, dass es einfacher für mich ist, weil mein Handwerk besser geworden ist. Ich habe so ein Musikwissen, aber auch so ein älteres Musikwissen, weil ich arbeite gerade auch mit etwas jüngeren Leuten zusammen, was ich super geil finde, weil die eine andere Sprache mitbringen und mit anderen Dingen sozialisiert worden sind. Ich liebe es, mit Leuten zu arbeiten. Ich liebe es, mit Writern zu arbeiten. Ich liebe es, mit Produzenten zu arbeiten, weil ich bin ja Sängerin, Künstlerin, aber auch Songwriterin. Mhm. Und man lernt sein Handwerk oft auch immer durch andere Leute. Toplines machen, dies, das, verändert sich ja. Und ich bin im Studio und ich habe so ein Musikwissen, das kann ich so ganz locker anwenden. Ob es jetzt richtig ist oder falsch ist, ist ja relativ, ne? Aber es klingt einfach geil und es klingt so krass nach mir und irgendwie habe ich so eine Selbstsicherheit. Und auch der Prozess, diesen Kreativprozess, der geht ja von, oh, du findest es voll geil, dann findest du scheiße, dann zweifelst du und dann findest du es am Ende doch wieder geil. Mhm. Da bin ich so lockerer geworden, weil ich weiß, okay, jetzt bin ich an dem Punkt. Und dann muss ich jetzt noch ein bisschen weitermachen und dann wird's geiler. Also so im Studio habe ich das ganz doll. Beim Posting, ich poste aktuell gar nicht so viel. Marina, soll ich dir was sagen? Wenn es nach mir ging, ich würde gar kein TikTok und ich würde nichts machen.
Warte kurz, deine PR-Frau ist gerade ohnmächtig geworden.
Ich weiß, ich werde aber was machen. Ich werde was machen, weil es ist total geil, sich zu zeigen.
Ja.
Ich bin sehr dankbar, dieses Format zu haben. Aber vor allem in der Writing-Phase, wo ich jetzt bin, Social Media lenkt zu sehr ab. Also was ich dir auch nochmal sagen wollte ist, weil nicht jeder weiß ja, was PR ist und wir reden so darüber, oh, du hast mir voll geholfen und wir arbeiten voll gerne zusammen. Vielleicht magst du nochmal den Leuten erklären, was eigentlich wirklich dein Job ist, was bedeutet es, PR zu machen?
Ich glaube, es ist total interessant, so eine Geschichte zu erzählen und das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Ich mach's mal kurz. Also PR bedeutet ja Public Relations. Das heißt, ich kümmere mich eigentlich um die Kommunikation nach außen. Früher, als ich angefangen habe in der Industrie, war es, dass du mit Presse gesprochen hast, dann kamen Online-Magazine dazu, dann kamen Blogger dazu. Jetzt gibt es Social Media, also gibt es Content-Creatorinnen, es gibt Radio-Promoter und TV-Promoter, das mache ich eher weniger. Der Unterschied von früher zu heute und wie ich zum Beispiel mit Künstlerinnen wie dir arbeite, ist, dass ich mir deine Geschichte anhöre, deine Persönlichkeit angucke, dein Album anhöre, die Geschichten, die du erzählen möchtest und die Persönlichkeit, die du bist, dann einfach mit dir gemeinsam in tolle Konzepte packe und wir gucken, wie können wir wie kann ich nach deine Geschichte nach außen kommunizieren und deine eigene Narrative nach außen kommunizieren. Also früher war klassisch so, hallo Elif bringt ein neues Album zurück und dann mach eine Review. So. Heute läuft es total anders. Ich spreche mit vielen verschiedenen Menschen darüber, wie man deine Geschichte am besten erzählen kann. So, wo hängt deine Zielgruppe rum? Wo sind aber auch junge Frauen, die sich noch total inspirieren lassen wollen von dir? Und darüber mache ich mir viele Gedanken. Also ich mache mir über die Themen Gedanken, die du vielleicht in deinem Alltag gar nicht so auf dem Schirm hast, weil du bist ja du. Und ich von außen kann sagen, hey, Elif ist ein krasses Vorbild. So, ne, wie ich vorhin gesagt habe, also ich glaube...
Findest du?
Ja, natürlich. Guck mal, für Frauen wie mich oder Mädchen in meinem Umfeld, und ich kenne sehr, sehr viele, die mir das immer wieder gesagt haben, war sozusagen die Elif in der Popindustrie die erste Frau, die ihnen das Gefühl gegeben hat, sie können auch Musik machen und werden gesehen. Weil bevor du kamst, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe...
Vor mir gab es nur Silbermond und Juli.
Genau. Und
Mia... Die gibt's immer noch, die finde
genau,
ich super.
Genau, ich liebe Mietze über alles, ja. Aber ich will nur sagen, es waren andere Zeiten.
Übrigens auch Frauen, die mich geprägt haben.
Ja.
Also ich habe sowohl Silbermond Juli als auch die Band Mia gehört. Und die haben mich auch unter anderem auch inspiriert, das zu machen, was ich mache. Und dann wollte ich halt Elif sein, weil ich mir gedacht habe, das gibt's nicht, was ich machen will.
Voll.
Und ich weiß aber auch, mir haben schon ein paar Produzenten gesagt, als ich meine erste Platte gedroppt habe, dass das die Vorlage war für andere Künstlerinnen, die es jetzt geschafft haben.
Absolut. Guck mal, am Ende des Tages darfst du nicht vergessen, nicht jede Frau da draußen ist deutsch und blond. Es gibt eine riesige Community. Und es ist ja wie bei allem anderen auch.
Aber weißt du, mir wird immer voll oft nachgesagt, deine Musik ist sehr deutsch. Also auf viele meiner Songs hört man gar nicht, was für ein Background ich habe. Muss man das aber?
Nö, ich finde, also für mich ist ja so, Popmusik hat für mich keine Farbe und keine Herkunft. Sondern Popmusik ist ein Gefühl und eine Emotion. Und deswegen, das existiert für mich nicht. Nichtsdestotrotz, es geht ja um die Themen.
Genau, die Themen sind es.
Und mit dir konnten wir uns identifizieren. Ne, Frauen mit Migrationshintergrund, besonders auch muslimische junge Mädchen, die gerne deutsche Popmusik gehört haben, aber die sich mit bestimmten Künstlerinnen nicht identifizieren konnten, weil sie einfach damit nichts am Hut hatten oder weil sie... They couldn't relate, sagt man ja so, ne? Und das ist auch in Ordnung. Das ist aber sehr, sehr wichtig. Und heute finde ich, und das freut mich auch so sehr, ne, gibt es eine Lühn und eine Iliver. Aber wenn man sich halt den Weg anguckt, und darüber haben wir gesprochen, als wir das Glamour-Cover geshootet haben mit dir, Vanessa Mai und Katja Krasewitz, dass man ganz oft, glaube ich, einfach auch selber für sich vergisst, was man für eine Blaupause war. Mhm. Also man ist ja, du bist ja einfach Elif. Darüber machst du dir ja dann keine Gedanken.
Aber irgendwann war ich nur noch Elif.
Mhm.
Ich glaube, das ist ein Prozess, den jeder Künstler durchmacht, wenn er länger dabei ist.
Total.
Dass die Figur, sag ich mal, das übernimmt. Was aber nicht die Figur ist, weil es bin ja ich. Aber irgendwann ist es so, ziehst du die Klamotte an und bist dann Elif. Und ich wurde bei diesem Glamour-Interview gefragt, da kann ich mich so gut dran erinnern. Die meinte so, wo chillst denn du in Berlin, wenn du Freizeit hast? Ich guck rüber zu meinem damaligen Manager und ich denke mir so, wo chill ich denn? Ich war nur unterwegs oder halt zu Hause, um mich abzulegen. Ich hatte kein Privatleben mehr.
Mhm.
Was ich mir jetzt wieder zurückgeholt habe, und meine Songs werden besser. Die Arbeit wird besser. Ich glaube, das gilt für jeden also für jeder, der im Berufsleben tätig ist, egal welchen Job du hast. Es ist super wichtig, dass man sein Privatleben hat und seinen Job. Das Leben besteht nicht nur aus Job. Du funktionierst besser, wenn du beides hast. Man muss wirklich die Balance finden.
Muss man auch. Ich glaube, das ist total wichtig. Aber das ist ja auch ein Learning für Menschen wie uns, die hungrig sind.
Ja.
Weißt du, früher, es gab männliche Kollegen in der Industrie, die immer gesagt haben, ja, Marina, die macht viel zu viel, mit der will ich nicht arbeiten, die hat viel zu viele Kunden und so. Aber auch da wieder Doppelleben. Sie konnten sich halt nicht vorstellen, dass ich eine ganze Familie ernährt habe, finanziellen Druck hatte und gar kein Privatleben hatte, ich hatte gar keine Freizeit. Also, und es oft damit entschuldigt habe, dass ich gesagt habe, ja, aber ich lebe ja meinen Traum. Also so eine, ich verdiene mein Geld, indem ich mit Musikerinnen zusammenarbeiten darf. So, ich bin ja total privilegiert. Bis ich später irgendwann gemerkt habe, so, nee, warte mal, wenn dich jemand, so wie bei dem Glamour-Interview, ne, wenn dich jemand fragt,
was machst du in deiner Freizeit?
Genau. Also meine größte Sorge war immer, wenn jemand gefragt hat, was ist denn dein Hobby? Und ich wusste, ich habe keins. Also True Crime gucken auf der Couch ist halt kein Hobby. Ich mache gar nichts. Das ist.
Aber der Job fordert viel. Wir haben keine festen Arbeitszeiten. Also manchmal muss etwas auch um 23 Uhr erledigt werden. Oder manchmal sind wir bis 7 Uhr morgens im Studio. Und da muss man sich selber Grenzen setzen. Eben diese Grenze auch, mit dem möchte ich arbeiten und mit dem nicht.
Voll.
Ich verzichte darauf und dann hoffe ich, dass was Besseres kommt, denn ich vertraue mir selbst und meinem Know-how.
Absolut.
Und ich glaube, an dem Punkt sind wir beide. Aber da muss man erstmal hinkommen. Und es ist voll okay, erstmal alles zu machen. Man muss es ja auch erstmal herausfinden.
Voll, aber nichtsdestotrotz finde ich so die Gen-Z-Generation, wenn ich es so nennen darf, ist halt anders und ich habe viel von ihnen gelernt. Es ist eine sehr lustige Anekdote, aber ich habe bei der Sony eine Kollegin gehabt, eine junge Kollegin, und es sollte ein Meeting stattfinden mit Mark Ronson, und der Flug hatte Verspätung und es war Freitag. Und ich sag dir ganz ehrlich, also ich liebe Musik, ich liebe Musikerin, und natürlich bin ich ein riesen Mark Ronson Fan. Er hat mit Amy Winehouse gearbeitet, also wenn nicht schon deshalb, so will ich ihn ausfragen und ihm zuhören und lernen. Und der hätte auch um 23 Uhr ankommen können. Mich hätte es gar nicht gejuckt, weil so. Und sie hat, das Meeting fand dann so um 19 Uhr statt oder so. Und sie hat wirklich ganz klar und deutlich gesagt, das mache ich jetzt, aber eigentlich mache ich das nicht. Ich bleibe nicht bis 19 Uhr an einem Freitag. Und ich war total schockiert über die Aussage, bis ich gemerkt habe, ich finde es total gut, dass die junge Generation sich Grenzen setzt, um nicht kaputt zu gehen und nicht so schnell so ein Burnout zu haben. Auf der anderen Seite frage ich mich manchmal, ob ich dahin gekommen wäre, wo ich bin, wenn ich mir so viele Grenzen gesetzt hätte, beruflich. Ich weiß nur eins, ich glaube, ich wäre privat und gesundheitlich einfach stärker heutzutage, hätte ich früher Grenzen gesetzt. Und da würde mich auch bei dir interessieren, so würdest du sagen, du sagst heute viel mehr Sachen ab, weil du weißt, wann bei dir mal eine Pause rein muss? Also kannst du heute besser Pausen für dich festlegen sozusagen? Also ist die Work-Life-Balance besser geworden, indem du sagst, ey, ich brauche jetzt gerade einfach mal Ruhe?
Ja, auf jeden Fall. Aber es liegt auch daran, dass mein Nervensystem ist so krass gekippt. Dieser Zustand, in dem ich war, der war so schlimm, dass ich mir nicht leisten kann, dann nochmal hinzukommen. Also, und ich möchte das auch nicht. Ich möchte nie wieder dorthin kommen, wo ich war. Und ich passe extrem auf mein Nervensystem. Und klar gibt es Situationen, wo man mehr durchziehen muss. Manche Dinge müssen auch einfach erledigt werden. Aber ich habe gar kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich Freizeit habe. Weil ich brauche genau die, um halt die besseren Songs zu schreiben, um dann halt bei der TV-Show besser zu funktionieren. Oder halt hier im Podcast einfach entspannt zu sein. Das war ich halt früher eben nicht, weil ich konnte nicht Nein sagen. Und weißt du was, dieses Nicht-Nein-Sagen zieht sich auch durch dein Leben. Mhm. Es zieht sich auch durch dein Privatleben. Und jetzt kann ich das viel besser. Und ich musste da erstmal durch eine Krise gehen, um das zu lernen. Und ich bin glücklich, wenn die neue Generation das anders macht.
Ja.
Sollen die das so machen? Vielleicht wird's auch ein bisschen gesünder.
Voll.
Vielleicht wird's auch dann nicht mehr so druggy oder so.
Ja. Apropos Nein sagen. Diese Frage würde ich dir gerne mal reingeben. Ich spreche viel mit jungen Künstlerinnen. Ich gebe auch Workshops und da werde ich ganz oft gefragt. Oder junge Künstlerinnen unterhalten sich mit mir darüber. Oder junge Songwriterinnen oder Producerinnen. Wenn sie im Studio sind und sie sind zum Beispiel die einzige Frau. Dass sie das Gefühl haben, dass über sie drüber geredet wird. Oder dass sie sich nicht immer trauen, Nein zu sagen. Ich habe da zwei Fragen an dich. Einmal, war das bei dir anfangs auch so oder vielleicht ist das heute noch so bei dir? Das ist eine Frage. Und die andere wäre, was würdest du aus dem Herzen heraus diesen Frauen sagen? Was wäre dein Rat?
Mhm. Es gibt Charaktere in der Musikindustrie, die sind, wie sie sind. Es gibt bestimmte Männer, die sind sehr dominant und die müssen sozusagen, die funktionieren so, indem sie halt jeden, den sie kennen, runtermachen, damit sie das Zepter in der Hand halten. Das ist einfach so. Dann gibt es aber natürlich Produzenten, die respektieren Frauen, egal in welchem Alter. Wenn ich es aber jetzt auf mich beziehe, dann weiß ich auch, dass als ich jünger war, war es schon schwieriger, sich zu behaupten, weil man einfach so als junge Frau manchmal nicht so ernst genommen wird. Und deshalb liebe ich jetzt die 30er so doll, weil ich komme irgendwo rein und jeder nimmt mich ernst. Das hat auch, glaube ich, auch was mit dem Erfolg zu tun. Ich würde nicht mehr gerne meine 20er zurück. Ich liebe meine 30er. Aber wenn ich den Tipp geben kann an eine junge Frau, arbeitet nicht mit Leuten zusammen, die euch runterbuttern, egal wie erfolgreich die sind. Scheiß auf die. Scheiß auf die. Arbeitet mit Leuten zusammen, die richtig Bock auf euch haben. Es ist auch langlebiger. Wie oft ich erlebe, also ich war auch schon in Sessions, wo ich dachte, boah, das ist voll krass und so. Und dann wurde ich so, kamen so Kommentare und dies und das. Und das sind am Ende auch die Leute, die nicht langfristig mit dir gehen. Such dir doch jemanden, der sagt, oh mein Gott, ich muss dieses Projekt aufbauen.
Die jungen Leute würden jetzt sagen, rede, Elif, rede.
Ja, habt keine Angst zu gehen so, wenn ihr euch nicht irgendwo wohlfühlt, egal in welcher Situation, geht einfach. Ich glaube, wir sind auch jetzt in so einer Zeit, wo man sich dafür auch nicht mehr erklären muss.
Nee, überhaupt nicht. Und ich finde, das ist der beste Rat, den man geben kann. Ich sag das so oft und bin so dankbar, dass du diesen Rat nochmal ausgesprochen hast von deiner Seite aus, weil ich glaube, diese Angst, ich darf das nicht, weil ich könnte dann als Zicke gelten oder als schwierig, weil wir Frauen werden ja öfter mal als schwieriger oder emotionaler gesehen, den Frauen trotzdem zu sagen, ey, es bringt dir nichts. Arbeite nicht mit Arschlöchern zusammen. Arbeite nicht mit Menschen zusammen, die dich scheiße behandeln. Weil, weißt du, ich habe immer gesagt, ich werde lieber als schwierig gesehen, als jemand, der Ja und Amen zu allem sagt.
Du bezahlst mit deiner Psyche.
Voll.
Also du kannst deine Psyche verlieren. Also ich will es ja nur noch mal ganz kurz sagen, ne? Ich bin ja durch eine Depression gegangen. Ich bin gerade auf Antidepressiva. Also meine Psyche ist so kaputt gegangen durch bestimmte Ereignisse. Und ich bin eigentlich ein Mensch, ich bin ein super starker Mensch. Das weiß ich auch, das muss ich auch niemandem beweisen. Aber das war so hart, dass ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr ohne Unterstützung machen. Und ich weiß, ich komme da raus. Aber ich weiß auch, dass nicht jeder da rauskommt.
Absolut.
Also es gibt Leute, die bleiben 3-4 Jahre da drin. Ich habe es innerhalb von einem halben Jahr geschafft. Und ich muss der Musik da danken.
Absolut.
Ich muss der danken und mir selbst danken, dass ich etwas in meinem Leben mache, das ich so sehr liebe, für was ich jeden Tag gerne aufstehe und wo ich weiß, dass ich eine Stimme habe. Und das gibt mir so viel Kraft. Deshalb setzt an die jungen Frauen da draußen, setzt eure Psyche nicht aufs Spiel, arbeitet nicht mit Arschlöchern, den Tipp habt ihr von Marina.
Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, weil ich lebe ja auch schon seit vielen Jahren auf Antidepressiva, auf Serotonin.
Beste.
Also rettet mein Leben, to be honest. Aber eine Sache will ich dazu immer sagen und ich glaube, es ist enorm wichtig und deswegen bin ich dir so dankbar und das möchte ich dir nochmal sagen, für die Dinge, die du teilst. Weil ich glaube, dass die Scham, morgens aufzuwachen und sich wieder nutzlos, wertlos und voller Angst zu fühlen, die Scham darüber ist noch schlimmer und dieser Selbsthass als die Depression selber.
Scham ist einer der ekligsten Gefühle.
Absolut. Und ich glaube, je mehr Frauen wie du oder je mehr Menschen wie du nach außen treten und sagen, ey, mir geht's gerade beschissen, das ist gerade nun mal Fakt, aber ich tue was und ich versuche es. Heute ist ein schlechter Tag und morgen ist ein besserer Tag. Man fühlt sich nicht mehr alleine. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp auch für die jungen Menschen. Ich habe in meinem allerersten Interview mit dem Spiegel, mit Nora Gantenbrink, bevor mein Buch rauskam oder auf Basis dessen kam ja dann mein Buch raus, darüber das erste Mal gesprochen, habe ganz, ganz viele Menschen in der Industrie dann damit angesprochen und die haben mir auch geschrieben und gesagt, danke, dass du es sagst. Ich glaube, wir wollen immer funktionieren und wir wollen auch so eine Maske tragen, weil auch diese Angst, eine Schwäche zu zeigen, dann könnte man sie gegen uns verwenden und so. Manchmal auch aus familiären Gründen, weil ich das Gefühl habe, in meiner Kindheit wurden Schwächen gegen mich verwendet. Aber was ich sagen will ist, ich danke dir dafür, dass du das jeden Tag machst oder so oft auch mit uns sprichst und uns das gibst, weil für jemanden, der so struggelt wie ich, jeden Tag damit umgehen zu müssen und deswegen ist es auch witzig, dass ich den Podcast I Did It genannt habe, weil das ist, was mir am schwersten fällt, über mich selber zu sagen, dass ich gut bin und dass ich genüge. Aber wenn ich dann sehe, dass auch andere Menschen ihre Struggles teilen und trotzdem dann abliefern und trotzdem geilen Scheiß machen und erfolgreich sind, dann weiß ich wieder, das eine radiert das andere nicht aus. Du musst einfach dankbar sein für die guten Tage und die schlechten Tage, die wirst du überstehen. Deswegen vielen Dank dafür, dass du so authentisch bist, so ehrlich, dass du uns mitnimmst und dass du uns immer dieses Gefühl gibst von, es ist okay, wir schaffen das alle.
Danke.
Wirklich, es bedeutet mir sehr viel und eine letzte Frage habe ich noch, und zwar, wem würdest du denn gerne fragen, how did you do it? Gibt es einen Menschen, vielleicht den ich auch in den Podcast einladen sollte?
Ich würde gerne meine Mutter fragen, wie sie es geschafft hat, 4 Kinder großzuziehen, in ein anderes Land zu ziehen, mit meinem Vater klarzukommen, der jetzt nicht der einfachste Mensch ist. Ich liebe meinen Vater. Wie hat sie es gemacht? So jung. Das ist wirklich, das checkst du. Also ich bin jetzt in dem Alter, wo sie schon 4 Kinder hatte. Jetzt, ich habe letztens meine Schwester darüber geredet. Wie hat sie das eigentlich gemacht? Da habe ich echt einen Respekt. Das habe ich früher nicht verstanden.
Weißt du, was witzig ist? Ich habe da letztens auch mit meiner Freundin drüber gesprochen. Genau dieselbe Frage. Ich würde meine Mutter auch gerne nochmal fragen. Aber ich finde es absurd, dass ich es nicht gemacht habe. Also dass ich nicht so in meinen Anfang 30ern gesagt habe, so, wie hast du es eigentlich geschafft? So, also obviously geht's dir nicht gut, aber wie hast du geschafft, bis hierhin überhaupt zu kommen und 2 Kinder in dieser Welt großzuziehen und so? Und wie hast du geschafft, all diese Dinge auf dich zu nehmen? Deswegen, das kann ich total nachvollziehen. Ich wünschte, ich könnte auch nochmal fragen. Das kann ich verstehen.
Ja.
Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Elif. Danke für deine offenen Worte. Danke auch für den Tipp an junge Frauen. Wie gesagt, denk dran, arbeite nicht mit Arschlöchern. Und danke, dass du mein Gast warst.
Dankeschön. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Hat euch die Folge gefallen? Dann folgt dem Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen und klickt euch bei Insta unter ididitit_podcast rein. Hier gibt's noch Videosnippets und Inside-News. Und schreibt mir doch, wer soll als nächstes hier am Mikro sitzen? Und Props gehen natürlich raus an die Teams von Storyhouse Productions und Julep. Hier im Besonderen an die weiblichen Managerinnen im Hintergrund. Sophie Ambré, die Frau an der Front, Lisa Götz, die Orga-Queen, Jannika Ullhoff, die Frau am Geldhahn und Anna-Christina Meyer, die Möglichmacherin. Und natürlich an mich.